0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Was soll man dazu sagen an so einem Black Friday, wie er heute passiert ist? Wir haben so viele Themen, wir müssen drüber sprechen. Herzlich willkommen zu einem neuen Daily Down Under hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und auch noch nicht so richtig schlauer, was er aus diesem Tag machen soll, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas. Beste Unterhaltung war auf jeden Fall.
Beste Unterhaltung war auf jeden Fall geboten, aber so einen Tag haben wir lange nicht mehr gehabt.
Nee, wir haben schon versucht, Vergleiche zu ziehen. Vielleicht Wimbledon 2013 damals, als ja ein Haufen der Favoriten und Favoritinnen erst Mittwoch rausgegangen ist. Möglich, dass man dahin noch eine Querreferenz ziehen kann. Aber ansonsten, das war schon erstaunlich.
Das war auf jeden Fall erstaunlich. Und wir haben uns lange schwer getan, welches wir denn jetzt als Match des Tages nehmen. Weil wir haben drei Matches, die ja eine ähnliche Wucht entfaltet haben mit ihrem Ausgang. Und wir haben uns jetzt trotzdem aber erstmal dafür entschieden, über Serena Williams als erstes zu sprechen. Die hat gegen Qiang Wang gespielt. Und es ist diese Querreferenz, die wir zum letzten Jahr haben, als wir die beiden bei den US Open gegeneinander im Viertelfinale gespielt haben. 44 Minuten hat damals das Spiel gedauert. Serena Williams hatte mit 6:1, 6:0 gewonnen. Und Qiang Wang hatte überhaupt keine Chance damals gehabt. Sie hat dann gesagt, sie hätte viel im Kraftbereich getan. Sie hätte viel, was die Fitness angeht, getan und sie ist als andere Spielerin auf den Platz gekommen und sie hat dieses Match am Ende in 3 Sätzen gewonnen mit 6:4, 6:7, 7:5 und wir hätten uns nicht wundern müssen, beziehungsweise es wäre nicht überraschend gewesen, wäre das schon in 2 Sätzen vorbei gewesen.
Hast du recht, Wang war eigentlich für 1/3 Sätze die bessere Spielerin, dann kam, was man natürlich häufig in solchen Situationen sieht, die Nerven ein bisschen zugeschlagen bei Wang, Williams dann nochmal so richtig in den Konzentrationsmodus gegangen, sich komplett fokussiert auf was vor ihr war. Und da hatten wir dann alle auch schon gedacht, nachdem sie den 2. Satz noch umgedreht hat im Tiebreak gewonnen hat, okay, das dürfte jetzt ihr Match sein. Sie hat es dann selber im Anschluss in der Pressekonferenz auch bestätigt, dass sie annahm, hey, eigentlich müsste ich dieses Match jetzt gewinnen. Und es ist die Dynamik, die wir so häufig gesehen haben. Spieler, Spielerin A, noch nicht so bekannt, bei weitem noch nicht die Erfolge, dominiert so ein Match und am Ende rutscht es dann durch die Finger, aber hier ist es eben nicht passiert.
Hier ist es nicht passiert und das ist das Extraordinäre, das ist das Überragende, was wir hier gesehen haben. Qiang Wang, ich war mir so sicher, dass Qiang Wang einbrechen würde nach diesem 2. Satz. Sie führte im 2. Satz mit Break 4. Serena Williams konnte sich im letzten Aufschlagspiel, als Wang auf das Match aufschlug, konnte sie sich das Break holen und dann auch den Satz im Tiebreak holen, wo sie einfach die bessere Spielerin war. Und dass Wang dann nicht eingeknickt ist, dass sie dann nicht in irgendeiner Weise Konzentrationslücke hatte oder dass sie ja den Kopf hat hängen lassen, das muss man ihr ganz hoch anrechnen. Und das ist wahrscheinlich die große Leistung von Qiang Wang.
Das ist die große Leistung. Und natürlich, um eine Spielerin vom Kaliber Serena Williams zu besiegen, muss sie hoffen, dass bei Serena Williams was schief ging. Und ich würde Serena zustimmen, dass heute der Return das größte Problem bei Serena Williams war. Nur braucht es dann eben auch eine besondere Leistung, um eine solche Schwächephase oder eine solche Schwäche im Spiel ausnutzen zu können. Und das ist nicht unbedingt etwas, was wir von Wang erwarten können. Natürlich, wir haben schon häufiger über sie gesprochen. Sie hatte im Herbst 2018 eine verdammt gute Phase in China, hat die Turniere, die sich dort über 6-7 Wochen erstrecken, auf sehr hohem Niveau bestritten. Und es führte dann auch dazu, dass sie in die Top 20 der Weltrangliste vorgestoßen ist. Aber außerhalb dieses Laufs hat sie sich dann eher so als Top 30, vielleicht Top 40 Spielerin gezeigt. Eben eine, bei der es doch recht klare Schwächen gab, die eher kontern konnte, als selber dominieren konnte auf dem Court. Und dass sie heute in der Lage war, zwar nicht Serena zu überpowern, aber bei der Power zumindest auf ähnlichem Level mitzugehen und deswegen eben die Schwäche von Serena beim Return auszunutzen, das ist das Erstaunliche an der ganzen Sache.
Wir können nochmal die Geschichte erzählen von Qiang Wang und ihrem letzten Trainer, von Peter McNamara, der leider letztes Jahr verstorben ist und der mit ihr eine sehr, sehr ja, eine sehr verschworene Einheit gebildet hatte. Die beiden haben, wenn man sich so zwischendurch Coaching-Visits von ihm angeguckt hatte, hatten die ein sehr harmonisches Verhältnis, und das ging wirklich sehr gut mit den beiden. Und dann ist er gestorben, und vielleicht war das ja auch letztes Jahr, weil das war kurz vor den US Open, vielleicht war das ja auch eine Folge dieses Verlusts, den sie damals hatte, dass sie damals so auf die Mütze bekommen hat von Serena Williams. Und sie hat dann auch in der Pressekonferenz dann heute gesagt, er fehlt nach wie vor, und er fehlt mir, und er hat mir so viel gegeben und er hat mir so viel beigebracht. Das ist einfach etwas, was ich nie vergessen werde. Und das heute war so ein Sahnehäubchen, dann vielleicht auch auf die Karriere, auf die gemeinsame Karriere der beiden. Und vielleicht guckt er dann ja ganz zufrieden runter.
Ja, er ist ja auch Australier. Und er ist eben auch Teil dieses australischen, dann nennen wir es mal, dieses Coaching-Baums. Also all der Äste, die sich so ein bisschen durch die Tenniswelt über die Jahre ausgebreitet haben. Und er gehörte eben dazu, hat auch andere bekannte Namen trainiert, aber eben in den letzten Jahren primär Wang. Und er war noch dabei, als er diesen Lauf in 2018 hatte, ist dann aber früh in 2019 von seiner Rolle zurückgetreten, und dann hast du es ja gesagt, gestorben. Und sie hatte insgesamt ein recht durchwachsenes Jahr letzte Saison, mit der Ausnahme eben dieses Viertelfinals bei den US Open. Und jetzt schafft sie ein eigentlich noch besseres Ergebnis, einfach dadurch, dass sie hier diejenige ist, die Serena Williams aus dem Turnier nimmt.
Serena Williams hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, das ist keine Leistung, die ich hier anbieten kann. Ich bin alt, ich bin zu alt, um solche Leistungen anzubieten. Sie hat insgesamt 56 Unforced Errors gespielt, 24 mit der Vorhand, 27 mit der Rückhand, und insgesamt dann 56 waren es. Sie hat selber gesagt, es ist eigentlich nur ihre Leistung gewesen. Ich finde, es wird nicht ganz Qiangs Leistung gerecht, was sie da heute gesagt hat, aber es war natürlich auch relativ kurz nach dem Match, und trotzdem kann man sagen, sie war sehr selbstkritisch da heute auch.
Das ist natürlich auch sehr klassisch Serena, die sich immer die Schuld geben wird, wenn sie ein Match verloren hat. Und das ist wahrscheinlich bei fast allen Spitzenspielern, Spielerinnen der Fall. Viele werden es nicht so oft sagen. Serena hat es auch eher auf Nachfragen dann in den Raum gestellt, dass sie das Match so verloren hat. Aber wenn man anderen zuhört, dann ist es jetzt nicht groß unterschiedlich, was man da zu hören bekommt. Vielleicht etwas charmanter verpackt.
Wir haben heute zwei spektakuläre Stunden heute Nachmittag australischer Zeit erlebt. Als Serena rausgegangen ist, ist parallel ihre beste Freundin Caroline Wozniacki rausgegangen. Und die ist nicht nur aus dem Turnier gegangen, die ist aus ihrer Karriere rausgegangen. Und die hat nämlich heute ihre Karriere beendet, nachdem sie ein unglaublich unterhaltsames Match gegen die Tunesierin Ansjabeur verloren hat mit 5-7, 6-3 und 5-7. Jabeur, die ein unfassbares Händchen hat. Und wer von euch sich ein bisschen mit Tischtennis auskennt, diese Geschichte muss ich tatsächlich nochmal erzählen. Es gibt einen Tischtennisspieler, der jetzt schon gesetzteren Alters ist, Alexander Karakasewicz. An den hat mich heute Ons Jabeur total erinnert, weil Karakasewicz hat ein unglaubliches Händchen. Er macht mit dem Tischtennisball zwischendurch Dinge, die man gar nicht so richtig glauben mag. Aber er ist nicht zu 100% komplett austrainiert gewesen in seiner Karriere, und er konnte diese Leistung nie so richtig über 3 Sätze beziehungsweise über 7 Sätze wie im Tischtennis halten. Und ich habe mich heute so häufig daran erinnert, an diesen Alexander Karakasewicz, als ich Ons Jabeur gesehen habe mal wieder. Ons Jabeur hat ein unfassbares Händchen mit der rechten Hand. Sie ist Rechtshänderin, Karakasewicz ist Linkshänder. Das ist jetzt der Unterschied. Sie kann Dinge mit diesem Ball veranstalten, die wenige andere können, aber dieses Niveau über 3 Sätze zu halten, das fällt Jabeur nach wie vor nicht leicht und sie ist dann tatsächlich auch noch nicht zu 100% fit. Sie hat in Interviews gesagt, dass sie jetzt unbedingt an der Fitness arbeiten will, aber wie sie heute im 3. Satz gegen Caroline Wozniacki die Nerven behalten hat und dann auch weiterhin ihr Spiel durchgezogen hat, ohne in irgendeiner Weise auf die andere Seite des Netzes zu gucken, das nötigt mir größten Respekt ab.
Und nicht etwas, was wir immer so in der Vergangenheit von ihr gesehen haben. Das war ja das Problem. Sie hat damals mit 16 die French Open bei den Juniorinnen gewonnen, hat sich aber unglaublich schwer getan mit dem Durchbruch, hing aber mit den Bedingungen zusammen. sie konnte jetzt auf keine große Infrastruktur in Tunesien zurückgreifen, aber eben auch andererseits damit, dass sie aus ihrem sehr kompletten Spiel nicht alles rausholen konnte, weil ihr eben auch häufig die Fitness im Weg stand. Und du hast es angesprochen, sie arbeitet jetzt dran, ihr Ehemann reist anscheinend mit ihr, jemand, der selbst, so ich es verstanden habe, Profisportler war und mit ihr zusammen trainiert, sodass sie dann eben wirklich das Maximum rausholen kann aus dem talentierten Spiel, was sie hat. Und was zeichnet dieses Spiel aus? Du hast es angesprochen, das Händchen. Sie kann unglaubliche Winkel gehen, primär auf der Vorhand, wo sie es wirklich schafft, Spin in den Ball zu setzen, dass der in der Servicebox landet und dann nach außen wegspringt. Und sie hat heute eine Komponente auch wieder ihres Spiels gezeigt, die vielleicht ein bisschen unterschätzt wird, wie gut ihr erster Aufschlag ist. Und hätte sie das Match am Ende verloren, dann wäre es unter Umständen ja die etwas zu geringe Anzahl des ersten Aufschlags im Vergleich zu Wozniacki gewesen, die ihr da im Weg gestanden hätte. Denn Wozniacki hat auf sehr hohem Niveau serviert, hat interessanterweise am Ende auch die kurzen Punkte für sich entschieden, aber die längeren Punkte, die gingen an Jabeur, auch etwas, was man nicht unbedingt immer gegen Wozniacki sieht.
Und sie hat das Match beendet, wie sie ihre Karriere beenden wollte. Und das hat sie nachher in einem überragenden Zitat dann auch noch selber zusammengefasst. Bei Einstand, bei 5-6 und Einstand im dritten Satz, hat Kellan Wozniacki, ein Journalist hat es genannt, wahrscheinlich die schlechteste Challenge der Geschichte genommen. Sie hat den Punkt abgebrochen und hat gesagt, das ist eine Challenge und der Ball war aus. Und da war es ein Matchball dann für Anjabeur und dann im letzten Punkt beim Matchball hat sie einen Vorhandfehler eingebaut und sie hat hinterher gesagt, I think it was only fitting that my last match would be a three-setter, a grinder and my career would finish with a forehand error. I guess it was meant to be. Was für ein überragendes Zitat, mit der sie dann tatsächlich ihre gesamte Karriere nochmal wieder gespiegelt hat.
Es ist im Endeffekt ja so ein bisschen auch, was das Tennis-Kollektiv über Wozniacki zusammenfassen würde, wenn es denn mal zusammenträte. Und das ist eben natürlich, sie hat den Ruf, eben wirklich so ein bisschen diese Konterspielerin zu sein, die sich immer auf ihre Beine verlassen hat, die immer hinter der Grundlinie gewartet hat, die eine Vorhand hat, die im Endeffekt ihr im Weg stand, dass sie 5 Grand Slams gewonnen hat und deswegen nur eine gewonnen hat. Das ist eine Vorhand, die sie primär sie hat eine tolle Rückhand, aber die Vorhand hat sie primär reingerollt und wenn die unter Druck gesetzt wurde, dann kamen die Fehler. Und da kam eben auch heute der Fehler. Sie konnte drüber lachen, nachher hat sie sehr viel geweint, hätte ich vielleicht auch, wenn meine ganze Familie dann nachher mit mir auf dem Court gestanden hätte, aber da konnte sie sehr über sich lachen und insgesamt kann man so sagen, glaube ich, ein klasse Auftritt nach dem Match bis in die Pressekonferenz hinein.
Absolut, absolut klasse Auftritt von Caroline Wozniacki nach ihrem Abtritt. Dann, wir müssen aber noch einmal über Ons Jabeur sprechen, weil sie ist Tunesierin und sie ist die erste arabische Frau, die es geschafft hat in ein Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Und sie hat selber dann ja auch gesagt, sie sieht sich selber ein bisschen als Vorkämpferin. Sie sagt dann auch, das ist die arabische Frau. Frauen in arabischen Ländern haben es nicht ganz leicht. Das, glaube ich, können wir ohne Übertreibung dann sagen. Sie macht schon eine ganze Menge daraus und sie zeigt sich sehr, sehr selbstbewusst.
Ja, sie gibt auch viele Interviews. Sie ist ziemlich präsent. Sie ist eben auch eine, die anspricht, dass es nicht unbedingt so viel Infrastruktur gibt, gerade auch in Nordafrika. Und wir haben dort eben die Revolution in Tunesien, ist auch gerade mal erst 8-9 Jahre her. Da gibt es schon ein paar wichtigere Probleme, als jetzt Geld zum Beispiel ins Tennis zu stecken. Und wir hatten Malek Jaziri in den letzten Jahren, der dort beeindruckende Leistung teilweise gebracht hat, aber Jabeur hat natürlich das Potenzial, das nochmal zu toppen und wirklich eine Top 20 Spielerin zu werden. Das ist auf keinen Fall ausgeschlossen, dass sie das Level mal erreichen wird.
Ons Jabeur steht also auch im Achtelfinale. Wir haben Ons Jabeur gegen Qiang Wang. Es tut mir leid, da habe ich mich gerade verrutscht. Ons Jabeur gegen Qiang Wang im Achtelfinale, während jeder darauf gewartet hat, dass wir ein Achtelfinale zwischen Caroline Wozniacki und Serena Williams sehen. Und dann hatten wir noch ein drittes Spiel in der Abendsession. Auch eine neue Auflage, dieses Mal von Wimbledon 2019, zwischen Naomi Osaka und Coco Gauff. US Open, auch von den US Open. Naomi Osaka gegen Coco Gauff. Die beiden haben bei den US Open gar nicht so lange gegeneinander gespielt. Damals hatte Osaka 3 Spiele, glaube ich, nur abgegeben. Es gab die Neuauflage. Coco Gauff hat dieses Match mit 6:3 und 6:4 gewonnen. Ich kann leider nicht viel zum Spiel sagen, weil ich parallel beim Spiel von Tsitsipas gegen Raonic war. Wie ist das Spiel gelaufen? Warum hat Coco Gauff hier dieses Match gewonnen?
Weil sie sehr stetes Tennis gespielt hat, weil sie gut aufgeschlagen hat und weil Osaka ihr viele Fehler gegeben hat. Das kann man, glaube ich, erstmal so als Grundanalyse in den Raum stellen. Was passierte? Gauff hat früh einen Break gehabt im ersten Satz. Das hat sie dann, glaube ich, zurückgeben müssen. Aber als sie dann das Break zum 4:3 machte, im ersten Satz, da war sie wirklich in der Lage, davonzuziehen. Und den Fuß die ganze Zeit auf dem Gaspedal zu halten. Und sie hat dann auch nicht mehr bis zum Ende nachgegeben. Und das war das Erstaunlichste an ihr, dass sie eben das Tempo hochhalten konnte. Und es war kein Match, in dem sie mit Winnern überzeugt hat oder Osaka mit Winnern überwältigt hat. Aber ich glaube, das werden wir auch noch eine Zeit lang nicht von Gauff sehen. Aber sie hielt auf der Vorhand stand. Das ist ja so ein bisschen der Schlag, wo man sie in Bedrängnis bringen kann. Und mit der Rückhand setzte sie genau die Winner, die sie setzen musste. Und Osaka kam nicht klar mit dem ersten Aufschlag von Coco Gauff und tendierte dazu, ziemlich schnell zu überziehen. Also wenn der Ball 4, 5, 6 Mal übers Netz geflogen war, dann wollte sie zu schnell auf den Winner gehen und dabei sind ihr die Fehler unterlaufen. Und ich fand, sie hat eine sehr ehrliche Analyse nach einer Pressekonferenz gegeben. Sie hat gesagt, dass sie ganz ehrlich nicht erwartet hätte, dass Gauff so gut spielen würde und dass Gauff mittlerweile so ein Level erreicht hätte. Sie selbst sei angespannt und nervös gewesen, weil sie von sich A erwartet hätte, eine 15-jährige Gegnerin hier zu besiegen und B, weil sie natürlich hier den Titel verteidigen wollte. Und Osaka stand in der Tat ein bisschen neben sich und Gauff hat das komplett routiniert durchgezogen. Und das ist natürlich das Erstaunlichste immer an Gauff, dass sie das kann. Aber ich war auch ein bisschen überrascht, dass Osaka so, ja, so sang- und klanglos dahingegangen ist. Und sie schien nachher auch selber wirklich von sich enttäuscht zu sein.
Sie hat auch selber gesagt, dass ihr es zu schaffen gemacht hat, zu sagen oder zu diese 2000 Punkte, die sie letztes Jahr hier gemacht hat, die zu verteidigen zu müssen. Und dass sie das zu schaffen gemacht hat. Und sie hat dann auch gesagt, ihr täte es leid für ihr Team, dass sie enttäuscht habe. Noch hat Naomi Osaka nicht dieses Level erreicht, wo sie sagt, ich spiele hier nur für mich. Sie macht sich noch sehr, sehr viele Gedanken über Dinge, die sie vielleicht, wenn sie ein bisschen noch in ihrer Karriere reift, wahrscheinlich nicht, sich nicht mehr machen wird.
Ja, da in dem Zusammenhang hat sie ja auch gesagt in der Pressekonferenz, dass sie noch nicht die Mentalität einer Championess hat. Also einer, die an einem schlechten Tag einfach mal durchkommt. Das ist jetzt mal etwas, was wir von Serena heute gesehen haben. Sie ist nicht durchgekommen, aber sie hat Wang wirklich bis zum allerletzten Ball schwierig gemacht. Und dazu war Osaka heute nicht in der Lage. Und das hat sie selber sich angekreidet, dass ihr das eben nicht gelang oder nicht gelingen konnte heute. Und da fehlt ihr vielleicht dann wirklich noch was. Sie scheint eine zu sein, die aus so einem Selbstvertrauen unterwegs sein muss, um diese großen Titel zu gewinnen. Und wenn sie auf dem Selbstvertrauen unterwegs ist, dann ist es beeindruckend, keine Frage. Dann legt sie auch Siegesserien hin, wie wir sie zum Beispiel Ende letzten Jahres gesehen haben. Aber jetzt ist anscheinend wieder ein bisschen Sand im Getriebe und ich bin gespannt, wie bei ihr die nächsten Wochen verlaufen.
Ich bin auch sehr gespannt, wie die nächsten Wochen bei ihr verlaufen werden. Sie hat hier verloren, Naomi Osaka hat gegen Coco Gauff verloren und Coco Gauff wird jetzt im Achtelfinale auf Zhuai Zhang oder Sofia Kenin treffen. Die beiden spielen im Moment gerade noch. Wir können euch hoffentlich das Ergebnis während dieser Podcast-Aufnahme dann noch nachliefern. Das, ja, wahrscheinlich ein Spiel, was komplett hinten rübergefallen ist, ist das zwischen Julia Görges und Alison Risk. Die beiden haben heute Nachmittag gespielt auf dem Court 1573 und dort sind sie dann ja in ein Dreisatzmatch reingegangen. Julia Görges hat quasi den ersten Satz perfekt gespielt, hat super aufgeschlagen, ihre Grundschläge funktionierten alle, das war alles in Ordnung. Aber ab dem zweiten Satz veränderte sich das Ganze. Alison Risk kam besser ins Spiel, hatte dann auch ihre Taktik ein bisschen verändert. Wir hören da gleich nochmal rein in die PK von Julia Görges und dann hatte sie den zweiten Satz mit 7-6 verloren. Und dort habe ich noch gedacht, Mensch, den zweiten Satz hätte sie schon noch gewinnen können. Da hatte sie 2-3 Chancen auch, Julia Görges. Den dritten Satz hat sie dann mit 6-2 verloren. Das hört sich sehr klar an. Der dritte Satz war allerdings auch sehr knapp mit vielen engen Spielen. Aber Julia Görges hat dieses Match verloren und hat am Ende steht ihr ein Drittrunden aus, wo man sagen muss, da hat sie vielleicht eine Chance liegen gelassen.
Hier muss ich jetzt wiederum sagen, dass ich von dem Match quasi gar nichts gesehen habe, weil ich währenddessen am Schreiben war über Caroline Wozniacki. Und es ist etwas, was wir ja in der Vorschau schon ausgemacht hatten, dass Görges hier einen Draw hat, was sich öffnen könnte und eine Chance bekommen könnte. Natürlich, von oben ist Ash Barty nicht rausgegangen. Das heißt, in der nächsten Runde wäre es so oder so verdammt schwer geworden. Aber trotz der anspruchsvollen Gegnerinnen, die hier in den ersten zwei oder na, sagen wir in den ersten drei Runden auf Görges gewartet haben, denke ich, konnte sie von sich erwarten, dass sie es schaffen würde, hier zu gewinnen. Aber eine Statistik, auf die habe ich sie auch angesprochen nach der PK, die sticht halt schon sehr ins Auge. Sie hat im dritten Satz noch 42% der ersten Aufschläge ins Feld bekommen. Und das ist zu wenig für eine Spielerin, die doch so sehr ihren ersten Aufschlag braucht, um den Ton zu setzen, um in der Lage zu sein, eine Gegnerin genau mit dem Spiel zu dominieren, was sie, ja, was sie auszeichnet. Und das ist sicherlich das, worüber Entschuldigung, Görges sich am meisten ärgern wird. Sie hat dann ja auch gesagt, der Wind war ein Faktor. Ich glaube, du warst da, ne?
Nee, ich war nicht da.
Nein. Du warst nicht da, aber ich hatte von anderen gehört, dass der Wind in der Tat ziemlich geweht hat und dass es auch unangenehm war, da aufzuschlagen.
Das wollte sie allerdings nicht als Entschuldigung gelten lassen. Sie hat gesagt, im ersten Satz wäre es fast windstill gewesen, im zweiten, dritten Satz wäre es ein bisschen aufgefrischt, aber alles in Ordnung noch gewesen. Wir haben ein paar O-Töne von ihr und da habe ich sie gefragt, ob es denn den einen Punkt gab in diesem Match, der zu dieser Wende geführt hat, dass Alison Risk dieses Match dann drehen konnte. Und da hat sie eine Antwort gegeben, die ich sehr interessant fand. Das hört ihr jetzt.
Speziellen Punkt würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe schon gemerkt, dass sie ihre Platzposition verändert hat. Relativ Anfang des Zweiten beim Return zum Beispiel. Aber das Gleiche habe ich versucht, bei ihrem Aufschlag auch zu machen, weil sie angefangen hat, ein bisschen mehr zu variieren bei ihrem Aufschlag. Ich fand, am Anfang hat sie sehr einseitig serviert, relativ immer die gleichen Spots angespielt. Sie hat dann ein bisschen gewechselt. Aber das habe ich dann auch versucht, genauso wie sie anzugleichen, weil sie auch so ein bisschen angefangen hat, meinen Aufschlag mehr zu lesen. Ich fand, es war im zweiten und dritten Satz nicht mehr ganz so einfach für mich zu servieren, vom Ballwurf her, vom Wind her. Sie hat das ein bisschen besser gemacht, weil sie relativ kürzere Bewegungen hat als ich. Aber dass es irgendwo einen besonderen Punkt gab, nicht, weil ich eigentlich immer wieder Chancen mir auch erspielt habe. Und ich finde, der dritte Satz war jetzt ein bisschen zu glatt für das, was der Spielstand zeigt. Aber eigentlich, die Spiele waren recht eng und ausgeglichen. Aber dass es irgendeinen besonderen Punkt gab, fand ich jetzt nicht unbedingt, den ich jetzt für wahrgenommen habe. Also ich habe schon erwartet, dass sie ihr Level erhöht nach dem ersten Satz. Ich glaube nicht, dass sie sich 1-1 vom Platz schießen lässt, nee.
Ja, sie hat dann auch gesagt, sie hat gesehen, dass Alison Risk was anderes gemacht hat. Sie wollte das kontern, sie wollte das dem entgegengehen, aber Alison Risk hat ihr Niveau etwas stärker gehoben als Julia Görges.
Und Alison Risk, da müssen wir den Kontext setzen, die ist auf dem Weg immer noch nach oben. Die hat ja letztes Jahr ein Viertelfinale erreicht in Wimbledon, hat damals auf dem Weg Ash Barty besiegt. Sie galt bis dahin auch primär als Rasenspielerin und eine, die auf sehr schnellen Hardcourts in der Lage wäre, durchaus Gegnerinnen zu ärgern. Aber sie hat mittlerweile eine Konstanz erreicht, die beeindruckend ist. Und sie ist eine Top-20-Spielerin und natürlich ist das auch ein Level, was Görges von sich in Anspruch nehmen kann, an guten Tagen zu erreichen. Aber heute hat sie es eben nicht geschafft.
Heute hat sie es nicht geschafft. Und ich habe dann nochmal die Frage gestellt, wie denn jetzt ihr erstes kleines Zwischenfazit aussieht zum Thema Jens Gerlach, mit dem sie ja seit Ende letzten Jahres zusammenarbeitet. Sie hat die letzten zwei Turniere dann noch mit ihm zusammengearbeitet und hat dann ihn als festen Coach eingestellt. Und das hören wir jetzt dann auch nochmal.
Zwischenfazit nicht, aber Anfangsfazit ziehen jetzt nach ein paar Monaten Zusammenarbeit mit Jens Gerlach, jetzt quasi das erste Grand Slam Turnier dann auch gespielt. Wie ist es dann jetzt gelaufen, jetzt auch im Hinblick auf die nächsten Monate?
Also ich bin mit dem, wie ich spielerisch mich entwickle und was ich an Dingen auf dem Platz auch merke, wie ich mich verbessert habe, bin ich sehr zufrieden. Allgemein mit der Arbeit bin ich sowieso zufrieden. Jens ist ein hervorragender Typ, hat sehr viel Erfahrung, arbeitet sehr akribisch. Ist für mich genau der richtige Trainer, strahlt sehr, sehr viel Ruhe aus. Das ist für mich wichtig, dass ich Ruhe habe, für mich mein Tennis machen kann und meinen Job vernünftig arbeiten kann oder erarbeiten kann. Deswegen, ich bin mit dem Spielerischen, muss ich sagen, habe ich mich, glaube ich, von Woche zu Woche hier auf dem Trip gesteigert. Also es war für mich im Grand Slam jetzt das beste Tennis, was ich gezeigt habe auf der ganzen Reise. Und auch so, was ich im Training gemerkt habe, habe ich jeden Tag eigentlich den Ball besser gespürt als am Anfang, wo wir angekommen sind in Auckland.
Julia Görges hat hinterher dann auch nochmal gesagt in der Pressekonferenz, dass sie den Fed Cup spielen will. Sie hat gesagt, sie ist immer dazu bereit. Und dann wird es in den nächsten Tagen wohl auch noch eine Pressemitteilung dazu geben, dass wahrscheinlich Julia Görges dann auch mit beim Fed Cup-Team dabei sein wird. Wir haben noch ein paar Ergebnisse. Wir können jetzt nicht mehr über alle wirklich genau sprechen. Aber Petra Kvitova hat überhaupt kein Aufhebens gemacht gegen Ekaterina Alexandrova. 6-1, 6-2. Ashley Barty hat auch gewonnen gegen Elena Rybakina. Ähnlich klar wie Petra Kvitova. 6-3, 6-2. Die großen Favoritinnen jetzt hier in der oberen Hälfte haben sich keine Blöße gegeben.
Und es sind natürlich auch nicht mehr viele über. Das müssen wir sagen. Die beiden ganz großen Namen sind jetzt hier Ashley Barty und Petra Kvitova. Und ansonsten 6 Spielerinnen, die unter Umständen die goldene Chance hier ihrer Karriere bekommen werden. Nämlich in einem Grand Slam extrem weit kommen zu können. Vielleicht sogar bis in ein Endspiel. Aber man muss im Moment wohl eine Rangliste aufstellen, wo man sagt, Barty leichter hinter Kvitova und dann 6 andere Spielerinnen, die noch ein Stück entfernt scheinen von Barty. Ich fand heute sehr spannend, was Barty sagte, das vielleicht noch zum Abschluss, nämlich, dass sie mittlerweile weiß, dass Gegnerinnen eine besondere Leistung bringen müssen, um sie zu schlagen.
Die hat inzwischen dieses Selbstbewusstsein.
Ja, und sie hat heute, glaube ich, 68% erste Aufschläge drin gehabt, da wird es ganz wenige geben, die sie dann schlagen können. Dann ist sie einfach auf einem Niveau unterwegs, das ihrer Weltranglistenposition gerecht wird.
Maria Sakkari hat das Achtelfinale erreicht und sie hat das gegen Madison Keys erreicht mit 6-4 und 6-4. Das ist passiert, während Serena Williams und Caroline Wozniacki gespielt haben. Wir können dazu wirklich nicht viel sagen, oder?
Nee.
Es ist uns heute nicht geglückt, da einen Weg zu finden, das zu gesehen. Aber über das Achtelfinale gegen Petra Kvitova werden wir dann natürlich sprechen. Und Sofia Kenin hat in dieser Sekunde das Achtelfinale erreicht mit einem 7-5 und 7-6 gegen Zhang Zhuai. Auch Sofia Kenin wird sich jetzt ihre Chancen ausrechnen. Die wird jetzt in einem quasi Nachwuchsduell gegen Coco Gauff antreten.
Für sie ist es ganz ehrlich hier die goldene Chance. Sie ist eine, nach der wir auch immer wieder gefragt werden, weil sie Favoritin ist von vielen Hörern, Hörerinnen. Und sie muss jetzt von sich in Anspruch nehmen, hier ins Halbfinale zu kommen. Ich glaube, das kann man gar nicht anders sagen. Gegen Goff wird sie mit ihrer Spielweise Favoritin sein. Dann kämpfen von hinten Jabeur oder Wong. Also, die goldene Chance für Kenin, ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier zu erreichen.
Wir werden die nächsten Tage noch ganz viel darüber sprechen, über das Damenturnier, was heute ein extremes Erdbeben erfuhr. Gleich sprechen wir über die Herren. Die haben nicht ganz so abgeliefert, aber auch dort gab es einige wirklich sehr, sehr interessante Ergebnisse. Darüber sprechen wir hier gleich bei Chip and Charge, unserem Daily Down Under, unserem täglichen Podcast zu den Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Interception.
Touchdown!
Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Wir nehmen hier gerade während des Matches von Roger Federer gegen John Millman auf. Es steht 3-2 für Roger Federer im 5. Satz. Es ist sehr, sehr viel Dramatik und zwischendurch müssen Philipp und ich auch einfach lachen einmal, oder zwischendurch passiert es, dass wir lachen müssen, weil wir zwischendurch auch immer wieder auf das Bild gucken und es ist einfach ein sehr amüsantes Match.
Ich bin gespannt, wie es ausgeht.
Ich auch.
Magst du einen Tipp abgeben, damit wir nachher falsch liegen?
Also ich sage jetzt mal, Federer gewinnt 7-5.
Dann sage ich, Millman gewinnt 6-4.
Ja, wir werden es hier noch während der Sendung, während des Podcasts überprüfen können. Wir können erstmal die anderen Ergebnisse durchgehen. Da hat heute Novak Djokovic nämlich gegen Yoshihito Nishioka mit 6-3, 6-2, 6-2 gewonnen. Ja, Novak Djokovic ist über Yoshihito Nishioka drüber gewalzt. Er hat bis zum letzten Aufschlagspiel 4 Punkte bei eigenem Aufschlag abgegeben. Das Match hat insgesamt 85 Minuten gedauert. Novak Djokovic sitzt jetzt mit irgendetwas glutenfreiem Essen auf seinem Sofa und genießt dieses Spiel zwischen Roger Federer und John Millman.
Oh, ich denke, er schläft eher schon seit abgezählten 78 Minuten. Also, Djokovic, das zeigt auch, unser Sport macht im Moment mal wieder alles richtig. Er walzt hier durch. Die untere Hälfte, da sprechen wir jetzt drüber, die öffnet sich immer weiter für ihn. Er war schon vor dem Turnier der große Favorit. Er ist heute kein kleinerer Favorit geworden. Und es ist mal wieder, was wir schon beim ATP Cup ansprachen, der Aufschlag gewesen. Er hat so über den Aufschlag dominiert. Und Nishioka ist nicht der schlechteste Return-Spieler, den es da gibt. Und trotzdem ist Djokovic, ja, das ist schon richtig, über ihn drüber gewalzt. Und selbst bei den längeren Ballwechseln sah heute mal wieder äußerst solide aus. Also Djokovic, der Australian Open Favorit Nummer 1. Aber dafür hättet ihr jetzt nicht den Podcast einschalten müssen, um das zu erfahren.
Nee, das ist etwas, das ist, damit haben wir keine Neuigkeiten verbreitet. Novak Djokovic trifft jetzt auf Diego Schwartzmann. Der hatte gegen Dusan Lajovic ähnlich wenig Probleme. 6-2, 6-3, 7-6. Hat sich hinterher total darüber gefreut, hat aber auch gesagt, im dritten Satz hatte er sehr viel Glück, hat zwei Satzbälle abwehren müssen. Bei einem wurde ein Ballwechsel wiederholt, der nicht hätte wiederholt werden müssen. Da gab es so ein bisschen Stress drum. Lajovic hat selber dann auch gesagt, hier, das passt schon, ich habe das Match vorher verloren. Schwartzmann gegen Novak Djokovic, er wird wahrscheinlich auch keine Chance haben.
Nö, nee, wird wahrscheinlich ziemlich unterhaltsame Sache werden. Die beiden sind schon ein paar Mal aufeinander getroffen, wo durchaus A, hochklassiges Tennis gespielt wurde und B, Schwartzmann ihn ein bisschen ärgern konnte. Und was Schwartzmann auszeichnet, das hat sich auch heute wieder in dem Match gezeigt, das wird sich auch gegen Djokovic zeigen, ist das Folgende. Er ist einer der allerbesten Return-Spieler auf der Tour. Und hier dann eine ganz interessante Zahl aus dem Match gegen Lajovic. Lajovic hat am Ende 78% der Returns reinbekommen gegen Schwartzmann und Schwartzmann hat 80% reinbekommen. Und was macht Schwartzmann daraus? Er gewinnt 44% der Punkte gegen den ersten Aufschlag von Lajovic und 59% gegen den zweiten. Und auf der anderen Seite, Lajovic hält da nicht mal im geringsten mit. Und das ist eben wirklich der Unterschied hier gewesen zwischen den beiden.
Diego Schwartzmann, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass er einfach einer der besten Return-Spieler der Welt ist. Das zeigen auch sämtliche Statistiken, dass er einfach die meisten Punkte macht mit dem Return, beziehungsweise aus den Top 50, aus den Top 20 macht er mit die meisten Punkte mit dem Return. Von daher, das war heute dann eine Demonstration. Diego Schwartzmann also gegen Novak Djokovic dann heute. Und wir haben ein weiteres Spiel 2014 bei den US Open. Wir haben damals schon darüber gesprochen, wir haben damals schon einen Podcast gehabt. Da hat Marin Cilic eine Wahnsinnsleistung gebracht. Hat damals das Turnier gewonnen und jeder hat gesagt, wow, wenn er so weiterspielt, dann kann er mehrere Grand-Slam-Turniere gewinnen. Er hat sich mal in der Weltspitze gehalten bis letztes Jahr. Letztes Jahr hatte er ein absolut katastrophales Jahr, kommt jetzt dieses Jahr wieder und hat jetzt das Achtelfinale erreicht nach einem teilweise Match gegen Roberto Bautista Agut, wo er an diese 2014er Form angeknüpft hat. Er hat im zweiten und dritten Satz unspielbar gespielt. Also da war er absolut in der Zone und hat kaum einen Fehler gemacht. Es haben Leute gefragt, ist er verletzt? Ist Roberto Bautista Agut verletzt? Nein, Marin Cilic hat jeden Ball getroffen. Hat am Ende in 5 Sätzen gewonnen, in über 4 Stunden. War hinterher total glücklich, dass er mal wieder so ein Spiel gewonnen hat. Und Bautista Agut wird sehr enttäuscht sein, dass er das verloren hat. Aber er kann sich über den zweiten und dritten Satz kann er sich nicht grämen, weil da hat er gegen einen Spieler gespielt, der eine Klasse besser war als er zu dem Zeitpunkt.
Und er ist halt wirklich bis tief in den 5. Satz dran geblieben. Und das ist ja das im Endeffekt für seine Karriere wahrscheinlich auch Wichtigere. Natürlich, am liebsten wäre er hier durchgekommen und hätte das Achtelfinale erreicht, aber er weiß eben auch, so viel falsch gemacht hat er nicht. Und das betrifft dann eben vor allem die Sätze 2 und 3, bei denen Cilic über ihn drüber gefahren ist. Und wir wissen aus diesem Jahr, wo Cilic die US Open gewann, er kommt manchmal in diese Zone rein. Wir haben sie selten gesehen in den letzten, ja, kann man schon was sagen, 2 Jahren. Aber Cilic, das dürfen wir auch nicht vergessen, ist hier ein ehemaliger Finalist und jemand, der wahrscheinlich in diesem Jahr nicht das Finale erreichen wird, der aber, wenn er in dieser Cilic-Form ist, schon sehr schwer zu spielen ist.
Cilic hat hier dieses Achtelfinale erreicht und er trifft auf Milos Raonic. Und wer sich an Milos Raonic letztes Jahr bei den Australian Open erinnert, der wird sich daran erinnert haben, was der damals mit Alexander Zverev veranstaltet hat. Da gibt es diese eine Szene, wo Alexander Zverev einen seiner Schläger ja zu Staub zerstört. Ähnliches hat Milos Raonic heute mit Stefanos Tsitsipas gemacht. 7-5, 6-4, 7-6. Milos Raonic war bei eigenem Aufschlag fast unantastbar. 89% der Punkte nach erstem Aufschlag hat er gemacht. 89%, 56 von 63 Punkten. Stefanos Tsitsipas hat keinen Zugriff zum Aufschlag von Milos Raonic bekommen. Dadurch wird der Druck auf den eigenen Aufschlag größer. Stefanos Tsitsipas hat nicht unbedingt immer gut aufgeschlagen. Er hat zwar mit 66% insgesamt dann aufgeschlagen, aber der erste Satz war relativ zügig dann auch weg, nachdem er Schwierigkeiten hatte mit dem eigenen Aufschlag. Auch der zweite Satz war weg und im dritten Satz konnte er zwar seinen Aufschlag halten, aber im Tiebreak konnte er ihn nicht halten. Und da steht am Ende eine Dreisatzniederlage. Auch Stefanos Tsitsipas, ähnlich wie Naomi Osaka, verliert ganz viele Punkte und ist so ein bisschen einer der großen Geschlagenen an diesem Tag.
Das kann man genauso sagen. Und er war dann auch dementsprechend enttäuscht, vor allem darüber, dass, wie er es formulierte, sich eben eingelassen hat auf dieses Duell mit Raonic. Und er meinte, dass Raonic einer der besten Aufschläger auf der Tour sei, dass seine Stärke es aber nun mal sei, längere Ballwechsel zu gewinnen. Und das natürlich vor allem im Vergleich zu einem Raonic, der, das wissen wir, eine fantastische Vorhand hat und eine Rückhand zum Verwalten und der ein Netz gut angreifen kann, aber Tsitsipas ist von der Grundlinie oder im Grundlinienspiel insgesamt der bessere Spieler. Und da hat er sich eben darüber geärgert, dass er sich auf dieses Aufschlagsduell oder wie er es formuliert hat, dass er sich so sehr darauf konzentriert hat, auch beim Aufschlag mitzuhalten, statt eben über seine eigenen Stärken hier gegen Raonic zu kommen. Er hatte vorher noch nie gegen Raonic gespielt und das kann ich mir vorstellen, macht schon einen Unterschied, wenn man eben keine Erfahrung hat. Er hat wohl mit ihm auch nur einmal trainiert, damals, als er selber noch ein Junior war. Also nicht die allerbeste Vorbereitung dahingehend und wir wissen auch, Raonic, der kann ganz methodisch jemanden auseinandernehmen und das hat er hier gemacht und Tsitsipas hat eben nicht so richtig den Griffpunkt in diesem Match gefunden. Und am Ende dann hier verloren. Für ihn natürlich eine große Enttäuschung. Ich vermute, er wäre nicht weitergekommen gegen Novak Djokovic. Aber hier schon in der dritten Runde rauszugehen, das ist natürlich eine bittere Sache.
Und wir haben so viel über Denis Shapovalov und Felix Auger-Aliassime gesprochen. Die beiden sind in der ersten Runde raus. Und wer steht im Achtelfinale und wessen Scheitel sitzt nach wie vor zu 100% bombensicher? Milos Raonic.
Und er ist immer noch jemand, wäre er denn nicht so häufig verletzt, den wir vermutlich auch viel mehr auf dem Schirm hätten.
Ja.
Wir wissen, er ist, keine Ahnung, ist Top-10-Spieler. Ich glaube, müssen wir jetzt nicht groß drum herum reden. Aber er ist halt nur 8 Wochen oder so im Jahr ein Top-10-Spieler. Und den Rest der Zeit ist er entweder verletzt oder damit beschäftigt, über Verletzungen wieder hinwegzukommen. Und er wird, so denke ich, den Rest der Karriere damit verbringen, sich voll auf Grand Slams zu fokussieren. Er hat immer noch einen Grand Slam-Titel in sich, aber es wird sich wahrscheinlich für ihn irgendwann mal etwas öffnen müssen, dass er das dann auch wirklich schafft.
Ja, Wimbledon am ehesten, oder?
Ja, und warum nicht? Zum Beispiel, wenn er dieses Jahr fit nach Wimbledon kommt, dann sieht man eigentlich nur Djokovic vor ihm und Federer und dann ist er schon auf ähnlichem Level wahrscheinlich unterwegs für die Spieler, die dahinter sind.
Drei Satzmatches haben wir hier noch, die wir besprechen können. Tennis Sandgren hat gegen Sam Querrey glatt in 3 Sätzen gewonnen. Tennis Sandgren mal wieder im Achtelfinale, wie vor 2 Jahren. Zwei Jahren. Damals hatte er abseits des Courts dann noch Schlagzeilen gemacht. Das versucht er dieses Jahr sehr zu verhindern. Er ist sehr, sehr ruhig. Um ihn ist es sehr ruhig. Fabio Fognini mag sich im Moment sehr. Der hat gegen Guido Pella in 3 Sätzen gewonnen, 7-6, 6-2, 6-3 an einem Tag, wo die ganzen Großen rausgehen bzw. große Schwierigkeiten haben, dass Fabio Fognini dann in Buchhaltermanie hier durchgeht, ist auch wieder eine der lustigeren Geschichten des Tages.
Ja, der Größte geht halt nicht raus, das kann man auch mal festhalten. Beide haben ihre Matches über den Return gewonnen, Sandgren gegen Querrey genau die Punkte beim zweiten Aufschlag gewonnen, die er gewinnen musste. Und für Querrey ist eine Enttäuschung. War eine große Chance für ihn. Sandgren hat ihn halt eben wirklich weggearbeitet. Und Fognini, ja, der ist da so ein bisschen zum Ende durchs Match stolziert, so wie er es gerne tut. Er ist sicherlich der Favorit gegen Sandgren. Da treffen zwei Gemüter aufeinander, die einerseits nicht unterschiedlicher sein können und andererseits sicherlich ein paar Dinge teilen. Also ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht.
Wer hat denn jetzt noch das Achtelfinale erreicht und trifft jetzt auf den Sieger aus Millman gegen Federer?
Der Fuchs.
Martin Fucsovics hat das Achtelfinale erreicht gegen Tommy Paul 6-1, 6-1, 6-4. Treue Chip-and-Charge-Hörer wissen, dass dieser Durchbruch kommen muss. Der ist zum zweiten Mal im Achtelfinale bei den Australian Open. Er hat in der ersten Runde Denis Shapovalov geschlagen und herrje liefert er ab.
Es war eine beeindruckende Leistung. Also wir spaßen hier ein bisschen rum, müssen sagen, so würde ich es interpretieren, dass Tommy Paul einfach platt war, ja, von seinem Match gegen Grigor Dimitrov. Sowas musste Tommy Paul noch nicht so häufig in seiner Karriere machen, aber man sieht auch hier, Vukcevic hat komplett über den ersten Aufschlag das Match bestimmt und war da einfach in der Lage, Paul vom Platz zu schießen. Und jetzt wissen wir natürlich noch nicht seinen Gegner, wir werden jetzt gleich eine kleine Pause machen und dann über seinen Gegner sprechen, wenn Millman gegen Federer vorbei ist. Also, wenn es gegen Millman geht, dann wird sich Vukcevic alles ausrechnen und wenn es gegen Federer geht, dann wird er sich wahrscheinlich auch ziemlich viel ausrechnen.
Wir werden gleich weiter darüber sprechen hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Wir hören uns gleich wieder. Wir haben jetzt mal keine Pause gemacht hier zwischen den beiden Takes. Wir sind wieder zurück, gerade nach dem Match von Roger Federer und John Millman. Und, wie ich es prognostiziert habe, Roger Federer hat gewonnen. Never in doubt.
Ja, bestand wirklich kein Zweifel dran. Also, wie viel Zeit im Match vergangen? 5 Minuten. Aber ich würde sagen, das Gebäude, in dem wir sitzen, wo ganz viele Medien drin sind, Kommunikation, was weiß ich, da sind noch sehr viele aufgeregte Menschen drin. Und wahrscheinlich noch viel mehr aufgeregte Menschen im Stadion, die gerade dieses Match gesehen haben.
Es war ein würdiger Abschluss eines unglaublichen Freak-Tages, den wir hier erlebt haben. Roger Federer hat 82 Unforced Errors gemacht. Das ist eine Zahl, die man mit Roger Federer so überhaupt nicht in Verbindung bringt. Aber er hat sich durchgebissen, nachdem er mit 4-8 in diesem Super Tiebreak zurückgelegen hat gegen John Millman. Hat er dann von 4 Fehlern profitiert von Millman, macht dann einen Punkt selber und kann dann mit einem wunderbaren Vorhand-Winner das 10-8 machen und ja, zieht nochmal den Kopf aus der Schlinge. Und er war hinterher, war er im Interview ja eher mit gedämpfter Stimmung unterwegs. Das war sein 100. Sieg bei einem Grand Slam, beziehungsweise beim Grand Slam hier in Melbourne. Und trotzdem, so richtig zufrieden wirkt er nicht.
Er war einfach fertig. So würde ich das interpretieren. Er ist ja sonst jemand, der sehr jovial auf dem Platz ist, gerade in diesen Interviews, der so ein bisschen rumschäkert. Aber für mich sah er einfach nur platt aus. Und dann hat er noch diese Montage bekommen, wo eben seine 100 Siege hier ganz kurz zusammengeschnitten wurden, mit kleinen Pausen immer für die Titel. Aber ich glaube, es war einfach Erleichterung. Und ich habe jetzt kurz pausiert, weil wir auf dem Bildschirm sehen können, was hinter den Kulissen passiert. Und da sahen wir, wie Federer von Mirka umarmt wird. Die hat uns in ihrem Minenspiel auch immer durch den Abend begleitet und sie schüttelt so ein bisschen unglaublich den Kopf und er sieht ganz ehrlich einfach völlig fertig aus.
Und da läuft, da ist auch noch Dylan Alcott dabei, reines Star-Aufgebot hier bei diesem Match oder nach dem Match. Auch Mary Jo Fernandez sieht man da, die Frau von seinem Manager, von Tony Gottsick, also da wird schon gefeiert, als hätte er einen Grand Slam gewonnen und er hat wirklich, wie gesagt, den Kopf gerade so aus der Schlinge gezogen. Wir müssen darüber sprechen, dass John Millman hier eine riesige Chance verpasst hat. Er hat 8-4 im Super Tiebreak geführt. Er hat zwischendurch Punkte gespielt am Stück, wo man gedacht hat, das kann John Millman, sowas kann John Millman, wie er mit seiner Rückhand die Linie entlang so viele Punkte gemacht hat. Das war atemberaubend, wie er zwischendurch gespielt hat. Atemberaubend.
Federer hat es ja auch im Anschluss gesagt. Er hat die Cross-Duelle auf der Vor- wie auf der Rückhand verloren. Und das ist natürlich schon mal ein schlechtes Zeichen. Aber das ist, was Millman kann. Millman ist diese Ballmaschine. Es ging ja so ein bisschen der Vergleich hier über Twitter zu Nikolai Davydenko, der das ja auch gemacht hat. Kenny Shikori kann sowas. Guillermo Canas war nicht komplett davon entfernt. Das war jemand, der Federer Mitte der Nullerjahre sehr viel Kopfschmerzen bereitet hat. Also das sind Gegner, mit denen Federer stets in seiner Karriere Probleme gehabt hat. Aber was Millman heute geboten hat, das war ein bisschen wie im Rausch. Und es war auch schon ein anderes Match, würde ich sagen, als wir es bei den US Open vor 2,5 ja. Jahren gesehen haben, wo Millman ja auch gewonnen hat, wo die körperliche Komponente eine viel größere Rolle noch gespielt hat, weil es ja so heiß in diesem Stadion war. Und heute war das einfach eine spielerische Glanzleistung von Millman, für die er sich, denke ich, auch hätte belohnen müssen. Ich würde sagen, er war der leicht bessere Spieler. Am Ende hat Federer 3 Punkte mehr gewonnen, also hat er aus dem Match zurecht gewonnen. Aber Millman war derjenige, der den Ton vorgegeben hat auf dem Court.
48 Unforced Errors hat Roger Federer mit der Vorhand gemacht. 48 mit seiner Vorhand, mit seinem Leib- und Magenschlag.
Wobei eben, es ist jetzt natürlich schwierig, was ist hier ein Unforced Error? Also die Unforced wie die Forced Errors, die hat Millman natürlich rausgewrungen aus Federer.
Es war ein unglaubliches Match, was wir jetzt hier am Ende noch erlebt haben zwischen Roger Federer und John Millman. So einen Tag haben wir lange nicht mehr erlebt bei dem Grand Slam. Also so komprimiert innerhalb von 14, 15 Stunden, lange nicht mehr erlebt.
Nee, mir fällt auch nicht direkt einer ein. Bin gespannt, ob das morgen in irgendeiner Form getoppt werden wird, es natürlich nicht mehr, aber ob das noch ranreichen kann.
Für uns ist es heute schon, in 10 Stunden spielt Angelique Kerber schon gegen wen spielt sie? Gegen Camila Giorgi spielt sie schon. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen müde. Hier ist für uns auch nämlich die 6. Stunde. Das war's für heute, für unser Daily Down Under hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Rezensionen, Bewertungen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und dann macht auch bei unserem Gewinnspiel mit, was wir auch auf Twitter, Facebook und Instagram bringen. Da könnt ihr täglich eine Ausgabe des Tennismagazins, die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins, gewinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.